Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 21. März. Heute geht's bei uns um Folgendes. Gemeinsam für mehr Bildung. Mehrere hundert SchülerInnen demonstrierten gestern gegen Sparmaßnahmen im Bildungsbereich. Dann...
Die Linke sollte versuchen, nicht eine populär vereinfachte, sondern eine populare Sprache zu sprechen.
Die Debatte über Political Correctness bildet den Auftakt zur Berner Antirassismus-Aktionswoche. Dabei wird vor allem ein kritischer Blick auf die linken Kräfte geworfen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Viel Lärm um nichts. Kurz nach 10:30 heute Morgen entschied sich der Bernische Grosse Rat, die Reitschulinitiative für ungültig zu erklären.
Jetzt kommen wir zu dieser Abstimmung, die wahrscheinlich alle darauf warten. Jetzt bitte gut zuhören. Wer die Initiative für gültig erklärt, stimmt ja. Wer sie für ungültig erklärt, stimmt nein. Ich tue es noch mal sagen. Ja, ich höre euch sonst schon wieder, oder? Ja drücken für gültig, nein für ungültig. Die haben sie für ungültig erklärt, bei 68 Ja gegenüber 82 Nein und 5 Enthaltungen. Somit ist das Geschäft hier beendet.
Die Diskussion um die Gültigkeit der Initiative von Erich Hess begann aber bereits gestern Nachmittag. Die SVP stellte einen Antrag, erst gar nicht über die Ungültigkeitserklärung im Kantonsparlament zu diskutieren, sondern die Vorlage direkt vors Volk zu bringen. Nach einer emotionalen Debatte wies der Grosse Rat gestern Nachmittag diesen Antrag der SVP zurück und entschied sich dafür, die Ungültigkeitserklärung zu diskutieren. Michael Spahr hat in diese emotionale Debatte reingehört.
Die Diskussion, ob jetzt über eine Initiative abgestimmt wird, die höchstwahrscheinlich illegal ist, sprich etwas verlangt, das verfassungsrechtlich gar nicht möglich ist, diese Diskussion war definitiv emotionell. Nur schon, als es darum ging, darüber abzustimmen, ob darüber abgestimmt wird, die Reitschule-Initiative für ungültig zu erklären, damit die Leute nicht darüber abstimmen können, schon dann fielen die Voten heftig aus. Kein Wunder war SVP-Grossrat Thomas Fuchs, der Freund und Förderer des Reitschule-Initianten Erich Hess, besonders wütend.
Wir sind hier in Bern und nicht in einem Parlament von Burundi, Mali, Zimbabwe, Turkmenistan, Somalia, Kamerun, Gambia, Kuba oder Nordkorea. Und darum erwarte ich von der Regierung, dass man den Volkswillen ernst nimmt. Dass man es ernst nimmt, dass die Justizkommission ein Zweigutachten verlangt, dass man das nicht einfach abtut und abwürgt. Wenn man das Zweigutachten vom Honorarprofessor Grisel im Gegensatz zum Erstgutachter seine Meinung noch hat umfassend dargelegt, wenn man das ernst nimmt und berücksichtigt.
Der Regierungsrat und die zuständige Finanzkommission fällten den Entscheid, die Initiative für ungültig zu erklären, aufgrund eines früheren Gutachtens. Das erste Gutachten war deutlich. Die Initiative hat rechtlich keine Chance, je umgesetzt zu werden. Thomas Fuchs' zweites Gutachten wurde von einem SVP-nahen Juristen verfasst und oh Wunder, sprach sich dafür aus, die Initiative für gültig zu erklären.
Ja, heute schwarze Krawatten an, wo wir befürchten, dass es heute um einen schwarzen, traurigen Tag für die Demokratie wird und wahrscheinlich das Bundesgericht noch muss Kappen waschen, aber wahrscheinlich ist ja das auch noch egal.
Ob jetzt über die Initiative abgestimmt würde und sie würde angenommen oder ob sie von Anfang an für ungültig erklärt würde, das spielt eigentlich keine Rolle. In beiden Fällen wird am Schluss das Bundesgericht höchstwahrscheinlich entscheiden. SP-Grossrat Luc Monta brachte schließlich die Haltung der Kommissionsmehrheit auf den Punkt, warum das Volk gar nie über die Initiative abstimmen sollte.
Man hat fünfmal in der Stadt Bern die Initiative und das Begehren, die Reitschule zu schliessen, abgelehnt. Die Bevölkerung von Stadt Bern hat das abgelehnt. Und jetzt sollen offenbar die Stimmberechtigten von Meiringen, von Loveres etc. entscheiden, was kulturpolitisch in der Stadt Bern in ihrem Autonomiebereich, in der Gemeindeautonomie, in der Kulturpolitik soll passieren. Was das mit Demokratie zu tun hat, das frage ich mich.
Für Luc Monta ist klar, falls es je zu einer Abstimmung käme, mit oder ohne Bundesgerichtsentscheid, und wenn dann diese Abstimmung auch noch angenommen würde, dann müsste die rot-grün dominierte Stadt Bern genau das tun, wovor sich die rechte SVP am meisten fürchtet. Eine Steuererhöhung durchsetzen. Paradox. Für ihn war gestern im Grossen Rat deshalb klar, jetzt muss Klartext gesprochen werden, das juristische Seilziehen gehöre nicht in ein politisches Gremium wie den Grossen Rat.
Wir können 20 Gutachten noch machen. Das wird das Bundesgericht im Prinzip nicht interessieren, weil sie wenden die Verfassung selbstständig an und die rechtlichen Grundsätze, die hier massgebend sind. Sie werden das selbstständig machen, sie dürfen die Gutachten gar nicht beachten. Und darum macht es ja gar keinen Sinn, dass wir jetzt hier noch grosse weitere Abklärungen machen. Das Bundesgericht wird eigenständig überlegen, sie werden eigenständig abklären, sie werden eigenständig entscheiden, ob jetzt da 2 Gutachten oder 20 Gutachten vorliegen. Und das Problem bei der Initiative ist nicht das angeblich willkürliche Verfahren in der Kommission, sondern das Problem, eines der grossen Probleme, ist, dass die Initiative krass, meine Damen und Herren, gegen das Willkürverbot, das unsere Bundesverfassung gilt, verstößt. Das ist das Problem.
Sagt Luc Monta von der SP-JUSO-PSA-Fraktion in der gestrigen Grossratsdebatte.
Rabe Info.
Wir kommen zu weiteren Meldungen des Tages. Das Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, geht für das laufende Jahr von einem Wachstum von 1,6% aus. Damit korrigiert es die Prognose vom Dezember, als es noch ein Wachstum auf 1,8% voraussagte. Grund für die Kurskorrektur seien die schwachen Zahlen der zweiten Hälfte des letzten Jahres. Der starke Franken drosselte damals die Warenexporte. Wirtschaftlich stärker aufwärts soll es laut SECO im Jahr 2018 gehen. Dann geht es von einem Wirtschaftswachstum von rund 1,9% aus. Dies, weil die längerfristigen Indikatoren der Weltwirtschaft nach oben zeigten. In Frankreich fand gestern die erste TV-Debatte zur Präsidentschaftswahl statt. In der über dreistündigen Sendung standen sich die 5 führenden KandidatInnen gegenüber. Dabei äußert sich die rechtsextreme Marine Le Pen äußerst kritisch über die EU, ließ aber auch durchblicken, dass sie keinen Frexit will. Dies wohl, weil kürzlich veröffentlichte Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der französischen Bevölkerung in der EU bleiben will. Ihr ärgster Gegner, der linksliberale Emmanuel Macron, spielte laut BeobachterInnen vor allem auf Allgemeinplätzen. Laut Umfragen liegt Marine Le Pen immer noch an erster Stelle im Präsidentschaftswahlkampf, 4 Prozentpunkte vor Emmanuel Macron und beinahe 10% vor dem konservativen François Fillon. Der erste Wahlgang der französischen Präsidentschaftswahlen findet in gut einem Monat am 23. April statt. Das Internationale Rote Kreuz teilte gestern mit, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung Jemens an Hunger leide. Dies sei somit gegenwärtig die größte humanitäre Katastrophe der Welt. Seit gut 2 Jahren herrscht im Land an der Südspitze der arabischen Halbinsel Bürgerkrieg. Dabei stehen sich Houthi-Rebellen und Truppen der Regierung gegenüber. Der Krieg verhindere Nahrungsmittelimporte, zerstöre den Lebensunterhalt vieler Menschen und verhindere Hilfslieferungen, heißt es in der Erklärung des IKRK. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch bewölkt, gegen Abend möglicherweise vereinzelte Regenschauer bei Temperaturen um die 10 Grad. Am Donnerstag erwartet uns eine leichte Wetterverbesserung. Es gibt zwar immer noch viele Wolken, doch die Sonne kann sich zwischendurch durchsetzen bei 13 bis 15 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Bevor wir mit TeilnehmerInnen der gestrigen Demo gegen Abbau der Gelder für Bildung sprechen, hören wir ein Lied vom Sampler Reitschule bietet mehr. Das ist Reverend Beatman mit Reithalle.
yourself, and admit that maybe you could be wrong. Tell you the keys to truth in your youth, that's the future of our town. So enjoy your life, enjoy your life, enjoy your life, enjoy it.
Rabe Info.
Bildungsauflauf. Unter diesem Namen demonstrierten gestern Mittag mehrere hundert SchülerInnen gegen Sparmaßnahmen bei der Bildung. Sie fordern ein Bildungssystem, welches für alle gleichermaßen zugänglich und nachhaltig ist. Finanzielle Abstriche hätten immer auch einen Qualitätsverlust zur Folge, weshalb weitere Sparrunden verantwortungslos wären, meint das OK der Demonstration. Ich habe mich gestern unter den Bildungsauflauf gemischt.
Bildung, die ist gestorben. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Bildung, die ist gestorben. Es tut mir heute noch weh. Sie ist also verrückt worden.
Gestern Montag versammelten sich auf dem Rathausplatz mehrere hundert Schülerinnen und Schüler, um gegen Kürzungen in der Bildung zu demonstrieren. Dies, obwohl der Große Rat gar keine Sparmaßnahmen angekündigt hatte. Die Budgetplanung für das kommende Jahr nimmt das Kantonsparlament erst im Herbst in Angriff. Mitorganisatorin Mira Scher erklärt, warum der Bildungsauflauf trotzdem bereits jetzt stattfindet.
Vor 2 Jahren gab es bereits eine Bildungsdemo. Da waren konkrete Sparmaßnahmen. Und da gab es danach die Kritik, dass es wie schon zu spät war. Also die Sparmaßnahmen waren alle schon beschlossen und man konnte wie gar nichts mehr ändern. Und dieses Mal gehen wir früher auf die Straße. Die Budgetdiskussion wird erst im Herbst stattfinden. Aber wir wollen, dass die Großräte die Eindrücke, die sie hier gewinnen können, gleich in die Debatte mitnehmen können.
Der Zeitpunkt gestern Mittag ist geschickt gewählt. Am Nachmittag begann nämlich die Märzsession des Großen Rates. Viele ParlamentarierInnen waren also anwesend, als SchülerInnen das Wort ergriffen, um sich gegen Sparmaßnahmen in der Bildung auszusprechen.
Wir sind die, die den Fortschritt der Gesellschaft vorantreiben, umso fataler, wenn man uns nicht ernst nimmt. Wir möchten nämlich gerne in die Schule gehen. Wir möchten lernen, aber unter Bedingungen, die uns passen und uns nicht in ein Zwangskorsett drücken. Wir möchten uns individuell entfalten und unser Leben eigenständig in die Hand nehmen. Das klappt unmöglich, wenn man für das weniger Geld einsetzen soll.
Das letzte Mal hat der Große Rat vor 2 Jahren Gelder bei der Bildung gekürzt. Mira Scher, welche das Gymnasium Lehrbar Matt besucht, hat diese Sparmaßnahmen auch bei sich im Schulhaus zu spüren bekommen.
Da ging es auch um den Musikunterricht und da wurden Schülern Lektionen gestrichen, zum Beispiel Instrumentalunterricht. Und jetzt können sich nur noch die Schüler, die viel Geld von zu Hause haben, einen solchen Instrumentalunterricht leisten. Sowie auch einige Fremdsprachen wie Altgriechisch und Lateinisch wurden gekürzt. Und auch da ist es wieder, dass nur Kinder mit reichen Eltern sich dann diesen Unterricht leisten können.
Mehrere hundert SchülerInnen versammelten sich gestern Mittag vor dem Rathaus, um gegen Kürzungen im Bildungswesen zu demonstrieren. Solidarisiert haben sich auch Menschen, welche die Schulzeit wohl vor einer ganzen Weile hinter sich gebracht haben. So stellte der Berner Dichter Jürg Halter mögliche Sparmaßnahmen im Bildungsbereich in einen größeren Kontext.
Im Zuge des nationalen Steuerwettbewerbs wird somit auch zusehends das nationale Bildungsniveau abgesunken. Diese rechtsbürgerliche und rechtspopulistische Volksverarschung wird aber langsam durchschaut. Deshalb wurde die Unternehmenssteuerreform 3 auch deutlich abgelehnt. Eine große Mehrheit der Bevölkerung ist nicht mehr bereit, den Schaden zu begleichen, der durch die ausbleibenden Steuereinnahmen von Millionen- und Milliardenkonzernen entsteht.
Es dauert noch ein halbes Jahr, bis das Berner Kantonsparlament über mögliche Budgetkürzungen in der Bildung verhandelt. Bereits gestern haben SchülerInnen auf dem Rathausplatz dazu ihre Meinung kundgetan. Auch mit einem Lied, angelehnt an Mani Matter.
Bildung, die ist gestorben. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Bildung, die ist gestorben. Es tut mir heute noch weh. Sie ist also viel mit Vorbau und das sei ihr Bär. Bildung, die ist gestorben, das arme Ding.
Rabe Info.
Ich bin ja kein Rassist, aber viele Menschen scheuen sich nicht, diesen Satz in den Mund zu nehmen. Er wirkt wie eine Art Entschuldigung für das, was gleich folgt. Aber kann eine Entschuldigung Rassismus rechtfertigen? Damit und mit vielen weiteren Problematiken rund ums Thema Rassismus setzt sich die Stadt Bern diese Woche intensiv auseinander. Lanciert wird die Aktionswoche 2017 heute Abend mit einem Referat zum Thema Political Correctness. Der Begriff kam Mitte der 80er Jahre in den USA auf. Studierende kritisierten, dass der Unterrichtsstoff nur von Dead White European Males handle, also von toten weißen europäischen Männern. Sie forderten, dass der Lehrstoff ausgeweitet wird auf weibliche und außereuropäische AutorInnen. Der Begriff Political Correctness ist vielfältig und wandelbar. Mit dem Aufschwung rechtspopulistischer Parteien wird wieder stark darüber debattiert. Auch in linken Kreisen ist man sich uneinig. Salim Staubli hat sich über Political Correctness unterhalten mit dem ehemaligen PDA-Stadtrat und Hochschullehrer Rolf Zbinden und dem Anwalt Henrik Uherovic, welcher das heutige Podium organisiert hat. Er hat Uherovic gefragt, warum es wichtig ist, über Political Correctness zu sprechen.
Das Thema der Aktionswoche ist ja, ich bin kein Rassist, aber. In der Meinung, dass nach dem Aber meistens irgendein rassistischer Unfug daherkommt. Aus meiner eigenen Sicht sehe ich, dass der Satz eigentlich von zwei Gruppen verwendet wird. Die eine ist offensiv und die andere ist defensiv. Die Offensiven, die wollen eigentlich darauf hinweisen, dass sie jetzt dann etwas Rassistisches sagen. Was sie mit dem Satz ausdrucken wollen, ist meines Erachtens, ich bin nicht allein, der sowas sagt. Es ist mein Nachbar, mein Bürokollege, der hat die gleiche Meinung. Die wollen eigentlich nicht sich verteidigen, sondern die wollen darauf hinweisen, dass mehrere Leute das sagen. Die zweite Gruppe, die Defensive, die ist verunsichert. Die weiß, jetzt sage ich etwas, aber ich bin nicht ganz sicher, ob ich das überhaupt sagen darf. Und darum stelle ich jetzt noch einen Satz vor, der sagen soll, ja, ich habe es dann vielleicht nicht ganz so gemeint, wie es interpretiert werden könnte. Und unsere Sicht ist jetzt möchten wir mal schauen, was darf man überhaupt sagen, wer bestimmt, was man überhaupt sagen kann. Und das ist das Thema Political Correctness. Darum haben wir dieses Thema gewählt.
Die Aktionswoche behandelt eben gerade das Thema Rassismus. Wo ziehen Sie konkret die Grenze zwischen politischer Unkorrektheit und Rassismus?
Das ist eine ganz heikle Angelegenheit. Also ich selber würde mir jetzt nicht anmaßen, da eine Grenze zu ziehen. Was mich an dieser ganzen Problematik auch fasziniert, ist die Dynamik zwischen zwei Ebenen. Auf der einen Seite haben wir sogenannte Sprachpolitik. Gewisse Dinge werden immer wieder etwas anders ausgedrückt. Und auf der anderen Seite haben wir die Verrechtlichung von Positionen, die erstritten worden sind, auf dem Hintergrund des Kampfes für mehr Gleichberechtigung, für gleiche Rechte in dieser Gesellschaft. Und wenn wir jetzt den Begriff des Rassismus nehmen, dann haben wir die Möglichkeit, uns zu beziehen auf die Antirassismus-Strafnorm. Da scheint mir der Fall relativ klar für die Spezialistinnen und Spezialisten auf der juristischen Ebene. Daneben wird Rassismus aber auch in anderen Zusammenhängen verwendet und da scheint es mir sehr gefährlich zu sein, wenn mit diesem Begriff allzu locker umgegangen wird. Also ich denke, die Antirassismus-Strafnorm, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich denke durchaus, dass antirassistische Positionen sich vertieft noch verrechtlichen könnten, Niederschlag finden sollten in unserer Gesetzgebung. Und in diesem Zusammenhang muss der Begriff des Rassismus problematisiert werden, also nicht nur auf die Antirassismus-Strafnorm bezogen werden, sondern die Sensibilität sollte auch erhöht werden für einen schleichenden Rassismus. Aber diesem Anliegen schaden wir nur, wenn wir Rassismus als Keule nehmen und weit, weit um uns schlagen.
Rechtspopulistische Parteien, welche oft in Zusammenhang mit nicht korrekten Äußerungen gebracht werden, erleben gerade einen regelrechten Boom. Waren die Linken denn während der letzten Jahre politisch zu korrekt?
Ja, also mir gibt es schon zu denken, gewisses Zurückdrängen extrem rechter Positionen durch rechte Positionen, wie jetzt in den Niederlanden, also das führt bei mir noch nicht zu einem Jubelgeschrei. Ich denke, dass der Zulauf, den rechte Populistinnen und Populisten erhalten haben, auch ein Zeichen dafür ist, dass es der Linken nicht gelungen ist, die Volksschichten, die sie traditionell vertreten hat, wirklich weiter zu vertreten, die Interessen dieser Menschen zu vertreten. Jemand, der in Flüchtenden eine Bedrohung seiner eigenen Stellung in dieser Gesellschaft gefährdet sieht, muss ja eine bestimmte soziale Karriere durchgangen sein. Also da tauchen dann Wunden auf. Oder denken wir beispielsweise an den wiederum ziemlich hip gewordenen Antifeminismus. Also da tauchen Frustrationen auf und ich denke, die Zeit ist wirklich reif, um sich mal zu überlegen, wie sich jetzt eine Linke, die sich nicht auf die sogenannte Mittelschicht beschränkt, also auf diejenigen, die mit der sogenannten Modernisierung Schritt halten können, auf diejenigen, die noch ein gewisses Konsumniveau aufrechterhalten können. Also wie eine Linke, die sich nicht auf diese privilegierten Schichten konzentriert, sondern eine Linke, die sich auch wieder auf diejenigen Leute zurückbezieht, die verloren haben, nicht nur an Einkommen, sondern auch an Perspektiven. Also dass man sich die Frage stellt, wie kriegt man dort wieder Kredibilität? Und ich denke, in diesem Zusammenhang geht es nicht an, weiter aufzuteilen und zu spalten. Diese Spaltmanöver, die werden zur Genüge von anderen politischen Richtungen werden die betrieben, leider auch ziemlich mit großem Erfolg. Sondern es geht darum, sich wieder auf die große Erzählung der Gerechtigkeit und der Gleichheit zurückzubesinnen. Und das ist nicht ausgrenzend, das ist solidarisch.
Müssten die Linken denn populistischer werden?
Nein, nicht populistischer, sondern die Linke sollte versuchen, nicht eine populär vereinfachte, sondern eine populare Sprache zu sprechen. Ich finde es interessant, was sich da entwickelt hat rund um den Herrn Schulz oder dieser Schulz-Effekt. Auch wenn ich mir da keine Illusionen mache, wie viel von den Versprechen jetzt eingelöst werden nach der Wahl, es genügte doch nur schon einmal wieder in Erinnerung zu rufen, dass die Gesellschaft aus allen besteht, dass jede Person, ob sie jetzt Arbeit hat oder nicht, dass sie ein menschenwürdiges Leben führen soll. Der Begriff der Gerechtigkeit wurde von ihm fast scherenschnittartig und immer wieder herausposaunt, aber offensichtlich war das ein Zeichen, das zumindest in gewissen Schichten wahrgenommen worden ist und zu einem Stimmungswechsel beigetragen hat, den wir ja sonst nicht kennen, oder aus der relativ behäbigen deutschen Politlandschaft. das ist nicht Populismus. Es gibt ja Sprecherinnen und Sprecher aus den linken deutschen Parteien, die sich durchaus etwas abgeschaut haben bei den rechten Populisten. Das ging dann meistens, ging dieser Schuss nach hinten raus, oder? Also wenn Gabriel auf einmal eine Rhetorik sich angemaßt hat, der AfD, nein, das hat ihm wirklich keinen Blumentopf gebracht. Aber dieser fundamentale Anspruch oder auf Gerechtigkeit, der hat offensichtlich schon nur als Vokabel mal gezündet.
Donald Trump gilt als die politische Unkorrektheit in Person. Ist die jahrzehntelange Ära der Political Correctness damit zu Ende?
Also das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Ich denke, wir müssen vielleicht auch schauen, wie ein Donald Trump überhaupt gewählt wurde. Da war ja die Political Correctness von Seiten des, ich sage mal in Anführungszeichen, Establishments, war ja auch nicht sehr groß. Man hat die Leute, die man als schon früh als Wähler von Donald Trump identifizierte, die hat man mit größter Verachtung beschenkt, als Abschaum bezeichnet. Und das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass sich da eine Gegenbewegung breit machte und man halt einen Politclown wie Donald Trump ins Weiße Haus gewählt hat. Ich glaube aber, er wird sich vermutlich relativ rasch entzaubern. Man wird relativ rasch merken, dass ihm ganz andere Anliegen wichtig sind, als sich um die Arbeitslosen im Rust Belt zu kümmern.
Ja, also ich denke, die Fixierung auf Trump, die bringt uns jetzt hier in Europa relativ wenig, weil sich da unterschiedliche Motive auch mischen oder ein Anti-Amerikanismus kommt dann auf. Ja, eine solche Person eignet sich auch sehr gut als Projektionsfläche.
Weshalb sollte Political Correctness und deren Anwendung in Zukunft ein wichtiges Thema bleiben?
Also ich glaube, ein wichtiges Thema ist, dass wir jegliche Art von gruppenbezogener Menschenverachtung, dass die nach Möglichkeit verhindert wird. Das finde ich das wichtige Thema. Ob man dem jetzt Political Correctness sagt oder irgendeinen anderen Begriff, spielt für mich eigentlich keine Rolle. Wichtig ist einfach, dass wir lernen, mit unserer Sprache so umzugehen, dass andere Leute nicht unnötig verletzt werden dadurch.
Ja, das scheint mir auch eine ganz faszinierende Angelegenheit zu sein, dass nämlich Sprache nicht nur ein neutrales Gefäß ist, in das Inhalte gegossen werden, sondern dass die Sprache ein sehr dynamisches Gefäß ist und Sprache und Verhalten und Einstellungen sich gegenseitig bedingen. Ich denke, gerade in Bezug auf die Frage des Rassismus lohnt es sich, die Sprache eben auch als geschichtliches Phänomen zu betrachten und sich mal die Karriere gewisser Begriffe wieder vor Augen zu führen oder erstmals überhaupt vor Augen zu führen. Dann ist man auch davor gefeit, dass eben der Begriff des Rassismus so frei flottiert und von allen nach ihrem Hausgebrauch verwendet werden kann. Also ich plädiere hier wirklich für einen ausgedehnt, auch historisch so unterfütterten Austausch über die Sprache eben als historisches Auseinandersetzungsmitteln mit all den Veränderungen, die sie erfahren hat, all den Möglichkeiten, die sie aufzeigt und all den Sackgassen, die eben auch durch sie teilweise beschritten werden.
Sagt der ehemalige PDA-Stadtrat und Hochschullehrer Rolf Zbinden. Salim Staubli hat mit ihm und dem Anwalt und Fürsprecher Henrik Uherovic diskutiert. Wer Lust hat, sich intensiver mit dem Thema Political Correctness auseinanderzusetzen, tut dies am besten heute Abend um 19 Uhr am Podium im Breitstreff.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, den 21. März. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Beigetragen zum heutigen Info haben Michael Spahr und Salim Staubli. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Merci fürs Zuhören. Und bleibt noch dran, gerade kommt eine weitere Ausgabe von unserer Fox Mundi Sendung. Heute geht es um Frauen auf der Flucht.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.